So, ich darf mal wieder predigen bei euch.
Bei uns.
Ja, ist länger her, nicht wahr? Okay, eines Tages hat Jesus mal seine Jünger gefragt, sag mal, was reden eigentlich die Leute über mich, wenn ihr die so hört, wenn ihr so lang geht? Für wen halten die mich eigentlich? Und die Jünger tragen eine ganz interessante Vielfalt von Antworten zusammen. Sie erzählen Jesus, der eine sagt, du bist der wiedergekommene Johannes der Täufer. Ein anderer sagt, du bist Elia, ein dritter sagt, du bist Jeremia oder irgendeiner der Propheten. Was ich schon mal sehr interessant fand, ist, keiner von den Leuten hat gedacht, dass Jesus ein normaler Durchschnittsmensch ist. Alle haben gespürt, das ist jemand Besonderes. Aber keiner hat begriffen, wer Jesus wirklich war. Dann geht die Frage an die Jünger. Jesus fragt sie, was glaubt ihr denn, wer ich bin? Und ohne weiter nachzudenken, platzt Petrus hier raus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, ja Petrus, das ist wirklich wahr, du hast das begriffen, das hat mein Vater im Himmel dir offenbart. Und weiter sagt Jesus dann zu ihm, Petrus, und du bist ein Felsen. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und sie soll nicht überwunden werden. Das liest sich an dieser Stelle so ein bisschen so, als ob Jesus und Petrus so artig Komplimente austauschen. Ne? Jesus sagt, sag mir mal was Nettes, so, ne? Was denkt ihr denn über mich? Und Petrus, oh, du bist Christus, ne? Der Sohn Gottes. Und Jesus wieder, ach Petrus, das ist aber nett, dass du mir so was Schönes sagst. Ne? Du bist aber auch nicht schlecht, du bist ein Felsen. Das liest sich hier fast so wie so ein gegenseitiges Schulterklopfen. Aber das war es nicht. Es war viel mehr. Sehen wir, Jesus brauchte zu diesem Zeitpunkt einen Felsen. Jesus brauchte jemanden, dem er das anvertrauen wollte, was er auf dieser Welt tun wollte. Jemand Verlässliches, jemand, der seine Gemeinde bauen würde. Und jetzt lasst uns diese Geschichte mal etwas genauer betrachten. Was macht denn Jesus, wenn er so jemanden braucht? So eine Persönlichkeit, so jemanden, der so eine Aufgabe übernehmen kann. Hat ein Inserat aufgegeben, gesucht wird, starke Leiterpersönlichkeit, seriöses Auftreten, gediegene theologische Ausbildung, strategisches Denken wird vorausgesetzt, einer, der felsenfest steht, der auch angesichts von Tod und Folter und irgendwas nicht irgendwie da das Fürchten bekommt. Jesus hat es nicht so gemacht. Das ist nicht die Art Jesu. Wenn Jesus einen starken Menschen braucht, dann sucht er sich einen Schwachen. Wenn Jesus einen Felsen braucht, dann guckt er, wer unter meinen Leuten so ist, der flatterhafteste von allen. Und den nimmt er dann. Das ist gerade bei Petrus sehr gut zu sehen, denn Petrus war, wenn man es mal auf den Punkt bringt, ja ein theologisch ungebildetes Großmaul. Ein notorischer Besserwisser. Petrus hat ständig gedacht, er sei der King im Jüngerkreis, aber immer wenn es drauf ankam, hat er dann versagt. Große Klappe und nix, absolut nix dahinter. Er war die Unzuverlässigkeit in Person. Und jetzt sagt Jesus hier zu ihm, das macht alles gar nichts. Ich nimm dich erstmal so, wie du bist. Du musst nur zu einem bereit sein. Du musst drei Jahre mit mir Tag und Nacht verbringen. Und du wirst sehen, danach bist du ein anderer. Und deswegen nenne ich dich jetzt schon mal Petrus, Felsen, auch wenn das noch überhaupt nicht zu sehen ist. Aber ich mache das, wenn du ganz dicht bei mir bleibst. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, so zu denken, ist uns doch vollkommen fremd. Wir kennen das nicht. Wir denken doch ganz anders. Wenn jemand eine gute Ausbildung genossen hat, wenn er einen ausgeprägten, feinen Charakter hat, wenn einer sich bewährt hat, dann ist er etwas wert für uns und dann kann man auch was mit ihm anfangen. Aber so eine Niete wie den Petrus als Säule zu bezeichnen, als Felsen zu bezeichnen, mit dem Jesus jetzt sein weltumspannendes Reich aufbauen will. Wisst ihr, wenn die Wahl der 12 Jünger gehießen hätte, Jesus sucht das Supertalent. Und wenn er die Jury gefragt hätte, dann hätten die wahrscheinlich gesagt, ja, also hör mal Jesus, was du so sagst, das ist richtig gut. Aber diese Idee mit den Jüngern, das solltest du dir nochmal überlegen. Allen voran dieser Petrus. Das ist ja echt eine Nullnummer, da kommt nichts. Wisst ihr, manchmal glaube ich, dass wir auch genau das Gleiche über uns selber denken, weil wir in diesem Jury-Denken so verhaftet sind. Weil es das ist, was uns ja auch ständig präsentiert wird. So beurteilt man halt die Leute. Dann denken wir auch über uns, Jesus, deine Botschaft ist ja wirklich immer noch gut, aber die Sache mit mir als deinem Mitarbeiter, das solltest du dir nochmal überlegen. Da kommt ja nicht viel bei raus. Was bei mir zu Hause abgeht, wenn die hier alle weg sind, hör bloß auf. Was sich in meinem Herzen befindet, was keiner sieht,
wo war ja?
Da ist so viel Neid in mir. Da sind so viele Schwachstellen in meinem Charakter, so viele Dinge, die ich nicht unter Kontrolle habe. Da sind so wenig gute Fähigkeiten. Es gibt so viele, die es besser können als ich. So eine Nullnummer wie ich in so einer wichtigen Sache für dich. Das kann nicht gut gehen. Nur weißt du, Jesus sieht das anders. Jesus sagte damals zu Petrus und er sagt heute zu uns, hört doch mal auf damit, bei dem stehen zu bleiben, was du dir für dein Leben vorstellen kannst. Und dabei immer nur dich anzuschauen, immer nur deine Kraft zu sehen, dich selber immer nur aus deiner Perspektive zu bewerten. Rechne für mein Leben, sagt Jesus, rechne für dein Leben doch mal mit meinen Möglichkeiten. Rechne doch mal mit dem, was ich aus dir machen kann. Nimm dich selber ernst als jemanden, den ich gebrauchen kann. Nimm dich selber ernst als jemanden, durch den ich etwas bewegen kann. Du bist Petrus. Du bist ein Felsen. Ich nehme dich ernst. Ich setze auf dich. Ich rechne mit dir. Für diejenigen, die die Serie von uns schauen bei The Chosen, sagt Jesus in einer ausgedachten Begebenheit einmal, der Erfolg unserer Mission in der Dekapolis, dem Gebet der 10 Städte, hängt ganz von Simon Petrus ab. Wir schauen nächstes Mal die nächste Folge, mal gucken, wie es weitergeht. Das ist genau der Gedanke. Jesus sagt hier zu Simon, ich nehme dich ernst. Und darum nimm du dich doch bitte auch selber ernst. Nimm diese Haltung ein, du kannst etwas bewegen in meinem Reich. Und Jesus sagt das zu Petrus, obwohl er in diesem Moment noch ein richtiger Wackelkandidat war. Ich glaube, dass Petrus sich am Anfang gar nicht vorstellen konnte, was der Herr mit ihm vorhat. An manchen Stellen wird das deutlich, dass er nicht glauben kann, dass er überhaupt zu irgendetwas noch taugt. Ganz zu Anfang sagt er einmal zu Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Da hatte er sein Urteil über sich selber schon mal gefällt, ne, und gemerkt, irgendwie das mit Jesus, boah, da bin ich so weit von weg, geh weg von mir. Mit mir kannst du nichts anfangen. Und Jesus sagt, nein, ich gehe nicht. Wart's doch mal ab. Wenn du 3 Jahre mit mir unterwegs gewesen bist, was dann mit dir passiert ist, was dann an Veränderungen vorgegangen ist. Du wirst ein Menschenfischer sein. Ich rechne mit dir. Und Jesus sagt das zu ihm und meint das auch so, obwohl Petrus in diesem Moment noch eine ganz andere Erfahrung machte. Dann sehen wir Petrus dann kurz vor der Gefangennahme Jesu. Jesus spricht nochmal mit den Jüngern und Petrus riskiert nochmal eine richtig dicke Lippe und sagt, Herr, wenn ich sterben würde, ich wäre dabei. Für dich Gefängnis, Scheiterhaufen, elektrischer Stuhl, egal, sag was an, was kommt, ich mach mit, ich bin dabei. Das war nur wenige Augenblicke später, als Petrus komplett umfiel. Und da ging es nicht zum Sterben, da ging es nicht ins Gefängnis, da ging es in einen Garten. Und alles, was Jesus von ihm und den Jüngern erstmal wollte, war nur, dass sie 1 Stunde beten mit ihm. Und 3-mal kommt er wieder und 3-mal findet er Petrus und die anderen im Tiefschlaf. Das war Petrus, nicht wahr? Ja, ich würde für dich sterben, aber so eine Stunde beten mitten in der Nacht. Nee, das können wir uns gar nicht vorstellen. Wie hätten wir an Jesu Stelle reagiert bei so viel Unzuverlässigkeit? Wenn wir Jesus gewesen wären, wir hätten doch Petrus spätestens hier abgeschrieben. Den kannst du doch vergessen, es kommt doch nichts. Nur Geblubber, keine Substanz. Jesus war nicht so. Er nahm ihn ernst. Wisst ihr, wir können Petrus sehr schnell verurteilen, aber lasst uns noch mal einen Moment versuchen, ihn zu verstehen. Warum knickt er hier an dieser Stelle ein? Warum hält er das nicht durch, 1 Stunde mit Jesus zu beten? Ich glaube, dass der eigentliche Grund darin liegt, dass Petrus sich selbst und seine Berufung und seine Gebete auch gar nicht wirklich ernst genommen hat. Es gibt in den Bibeltexten so manche Hinweise darauf, dass Petrus sich selber und die geistliche Dimension, die dahinter steckt, gar nicht so wirklich wahrgenommen hat, gar nicht wirklich ernst genommen hat. In Lukas 22 lesen wir einmal von den Jüngern, es kam unter ihnen zu einem Streit darüber, wer von ihnen wohl der Wichtigste sei. Und Petrus natürlich wieder mittendrin. Und solche Streitereien, wer von uns denn jetzt hier der Wichtigste ist, das ist ganz oft eine Reaktion von jemand, der nicht wirklich begriffen hat, wer er eigentlich für Jesus ist und was Jesus mit ihm vorhat. Nur jemand, der nicht daran glaubt, dass Jesus ihn furchtbar wertvoll findet. Nur jemand, der sich nicht ganz sicher bei Jesus gehalten weiß und weiß, Jesus steht zu mir, Jesus bleibt bei mir, Jesus findet mich wichtig. Nur so jemand wird sich mit irgendwelchen vorpubertären Streitereien abgeben, wer denn jetzt der Tollste ist. Wenn Petrus in dieser Situation vor Augen gehabt hätte, dass in 7,5 Wochen Pfingsten ist, dass er vor einer riesigen Menschenmenge predigen wird, dass 3000 Leute Jesus annehmen würden und dass einige Jahre später durch sein Wort eine Frau namens Tabitha vom Tode auferwecken werden würde. Meint ihr, er hätte an dem Abend sich mit den Jüngern gestritten, wer im See Genezareth den dicksten Fisch gefangen hat? Dann wäre doch alles andere nebensächlich gewesen. Ich glaube, all dieses Suchen nach Ehre, das ist auch gerade bei uns oftmals deswegen zu finden, weil wir es gar nicht wirklich glauben können, dass Jesus durch uns etwas in seinem Reich tun will. Dass er uns so sehr wertschätzt, dass er uns mit hineinnehmen will, dass er uns gebrauchen kann. Und deswegen machen wir dann uns ständig Gedanken darum, wie wir denn beim anderen ankommen und was wir denn noch tun müssten, um irgendwie gut dazustehen und was die anderen so über mich denken und sagen, weil wir nicht begriffen haben, wer wir in Jesu Augen wirklich sind. Jesus sagt zu mir, Jesus sagt zu dir heute Morgen, mit dir will ich mein Reich bauen. Und du wehrst ab und sagst, naja, bei Petrus hat es ja vielleicht geklappt, aber bei mir. Jesus nimmt dich ernst als jemanden, durch den er etwas bewegen kann für sein Reich auf dieser Welt. Warum ist uns die Aufmerksamkeit, der Applaus der anderen oft so viel wichtiger als das, was Jesus sagt? Warum sind wir ständig darum bemüht zu gucken, wie guckt der andere, wie findet mich der andere? Jesus ist derjenige, der dich ernst nimmt und mit der mit dir auf dieser Welt etwas verändern will. Und noch ein weiterer Gedanke. Wisst ihr, es gab noch einen, der Petrus sehr ernst nahm. Ich weiß nicht, ob wir an dieser Stelle am Abend der Verleugnung noch viel auf Petrus gewettet hätten. Mal ehrlich, wenn du dir den Haufen anguckst, hättest du denen die Weltmission anvertraut? Der erhebendste Abend im Leben Jesu. Jesus möchte sich mit dem Abendmahl von seinen Jüngern verabschieden. Und sie zanken, wer der Größte ist. Als sie beten sollen, pennen sie ein. Als die Soldaten kommen, gehen sie alle stiften. Und Petrus sagt am Ende, ich kenne diesen Jesus überhaupt nicht. So, das sind die Leute, wo Jesus jetzt sagt, so, ich muss jetzt wieder Erlösungswerk vollbringen und dann gehe ich in den Himmel. Und ihr tragt das jetzt bitte weiter. Das sind die Leute. Die hat er. Das ist die Truppe für Weltmission. Da kriegt man doch kalte Füße, oder? Und trotzdem, es gab noch einen, der das Ganze an diesem Abend überhaupt nicht lächerlich fand. Es gab jemanden, der die Jünger sehr ernst genommen hat, und das war der Gegenspieler Gottes. Die Bibel nennt ihn den Teufel. Der Teufel wusste, dass im Prinzip hier eigentlich nur noch der Heilige Geist fehlte, dass nur noch Pfingsten fehlte und das Evangelium würde sich ausbreiten. Rein äußerlich waren die Jünger wirklich ein bescheidener Haufen, aber die Richtung stimmte ja. Sie hatten ja mit Jesus gelebt. Und beim Gegenspieler Gottes war Alarm. Wehe, wenn hier jetzt noch der Heilige Geist reinkommt, dann können wir einpacken. Der Teufel hat tatsächlich Petrus sehr ernst genommen und deswegen, und das sehen wir sehr schön in den biblischen Texten, holt er noch zu mehreren Attacken aus. Jesus hat es ihm so ausgedrückt, er hat gesagt, Simon, der Satan möchte euch sieben wie den Weizen. Der Teufel hat alles unternommen, um zu sehen, ob er dieses Häuflein Jünger nicht noch kurz vor Pfingsten sprengen kann. Den Petrus wollte er erstmal überheblich und unachtsam machen Und als der Angriff dann abgewehrt war, da wollte er ihn in Verzweiflung stürzen. Und er bringt Petrus so weit, dass er Jesus verleugnet. So die ganze Palette der Gefühle einmal durch. Weißt du, ich bin überzeugt davon, es ist dem Teufel eigentlich egal, ob du überheblich bist oder depressiv. Hauptsache, du beschäftigst dich mit dir selber. Hauptsache, deine Gedanken kreisen nur um dich und wie es dir gerade geht. Und du bist nicht bei Jesus und bei seiner Macht und seinen Möglichkeiten für dich und dein Leben. Und als Petrus total am Boden zerstört ist und bitterlich darüber weint, was er getan hat, da flüstert er ihm noch ein, ja Petrus, jetzt guck doch mal, ist doch vorbei. Ne? Hast versemmelt deine Chance. Das ist zu Ende mit Jesus. Geh zurück an See Tiberias, fischen kannst du ja noch, da gehst du hin, dann hast dein Auskommen. Und fast hätte es geklappt. Petrus hätte das fast für sein Leben akzeptiert. Mit mir kann Gott nichts anfangen. Mit jemandem wie mir kann Gott nichts bauen. Fast hätte es geklappt. Und wisst ihr, ich glaube, dass der Gegenspieler Gottes bis heute bei uns die gleiche Strategie verfolgt. Wenn einer von uns etwas für Gott bewegen möchte, sei es in der Schule, sei es auf der Arbeit, wo er für Gott Stellung bezieht, wenn er sich in der Gemeinde für Gott einbringen möchte, es gibt erstmal Gegenwind. Du kriegst erstmal einen von der Seite. Das habt ihr doch mit Sicherheit auch schon mal erlebt. Da hast du einen geistlichen Entschluss gefasst, hast irgendwo in der Predigt gesessen und empfunden, ja, das meint jetzt mich. Hier bin ich jetzt angesprochen. Und dann hast du Gott im Gebet gesagt, ich will das mal probieren, ich will diesen Schritt mal wagen mit dir, ich will das mal gehen. Und kaum kommst du nach Hause, geht ein Ding am anderen schief. Streit in der Familie, irgendwas läuft in der Schule oder auf der Arbeit schief. Oder wir wollen gemeinsam hier in der Gemeinde eine neue Sache starten. Und schon gibt es Anfeindungen. Kann man noch nicht machen, geht doch nicht, ist doch bisher immer anders gelaufen und so weiter. Du traust dich mal vielleicht auch hier etwas Neues auszuprobieren und schon bald hast du das Gefühl, da hat irgendwie einer die Handbremse angezogen. Das läuft alles nicht, es geht nicht voran. Wisst ihr, bei aller Unbequemlichkeit, die das mit sich bringt, aber es ist eigentlich ein gutes Zeichen. Es ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn wir merken, okay, das ist im Moment jetzt eigentlich ein bisschen schwergängig. Das bedeutet nämlich, dass der Gegenspieler Gottes das ernst nimmt, was du dir vornimmst und dass er Angst vor dem hat, was jetzt passieren könnte. Gregor hat das ja vor ein paar Wochen mal so eine gute Predigt uns gehalten zum Thema Anfechtungen. Wir müssen das ganz einfach nüchtern akzeptieren. Anfechtungen sind zu einem gewissen Teil normal. Und deswegen möchte ich heute Morgen diesem Zusammenhang noch ganz einfach einmal sagen, pass auf dich auf an dieser Stelle. Pass auf dich auf. Nicht furchtsam, das brauchen wir nicht. Bei Jesus sind wir sicher. Aber schon wachsam. Dass man einfach schaut, in welche Richtung gehen meine Gedanken und wo kommt das her? Da kann man schon mal ein bisschen auch gucken, dass man selber seine Gedanken unter Kontrolle bekommt. So wie Jesus das auch seinen Jüngern sagt, betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Lass uns zum Schluss kommen. Ich denke, bei uns ist allen klar, rein äußerlich sind wir ein ziemlich bescheidener Haufen. Ich denke, ihr verzeiht mir das, wenn ich euch das mal so sage. So, wenn wir uns hier so angucken, wir sind doch ein ziemlich bescheidener Haufen. Aber unser Gott nimmt uns ernst. Und er wartet nur darauf, dass wir aufhören, uns einerseits selbstverliebt auf die Schulter zu klopfen und unserem Spiegelbild zuzuflüstern, oh, was für tolle Kerle wir doch sind. Um beim nächsten Fehlschlag wieder total am Boden zu sein und zu denken, so jetzt ist das Ende der Welt aber wirklich da. Jetzt habe ich versagt, so jetzt geht gar nichts mehr. Und Gott steht die ganze Zeit daneben und denkt, ach Leute, schaut doch mal auf mich. Schaut doch mal drauf, was ich machen könnte, wenn ich in eurem Leben jetzt zum Zuge käme. Gebt mir doch einmal die Ehre und gebt mir freie Hand und geht mit. Gott wartet nur darauf, dass wir endlich von uns wegsehen, hin auf ihn und auf seine Kraft. Und er hat noch eine Menge vor, glaube ich, mit uns auf dieser Welt und hier in Gronau. Und weißt du, in dem Moment, in dem du anfängst, von all deinen Schwächen und Problemen wegzusehen, der Moment, wo du, wo du aufhörst, dich nach eigenen weltlichen Jurymaßstäben zu beurteilen. Ich bin halt so, ich kann das halt nicht. Der Moment, in dem du begreifst, ich bin ein Mensch, den Gott gebrauchen will. Egal, ob davon im Moment schon viel zu sehen ist oder nicht. Das wird der Moment sein, wo in dir, in deinem Leben und in deinem Umfeld etwas Neues aufbrechen kann.